Wir wollen uns heute Abend mit einem Abschnitt aus Lukas 17 beschäftigen, und zwar die ersten vier Verse. Lukas 17 von Vers 1 bis 4. Hier spricht Jesus: Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Jesus ist realistisch, denn er beginnt diese Lektion mit den Worten: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Eine andere Übersetzung sagt, es wird immer Verführungen geben. Das ist eine Wahrheit, die feststeht. Verführungen sind da, sie existieren, sie gehören zu unserem Leben. Wenn wir also Verführungen begegnen, sollen wir uns nicht wundern oder enttäuscht darüber sein, sondern wir sollen vielmehr mit ihnen rechnen. Ich habe das Thema für heute Abend überschrieben mit Warnung vor Verführungen. Wir wollen uns im Wesentlichen mit zwei Fragen beschäftigen, und zwar zum einen, was ist mit Verführungen gemeint und wie werden wir verführt? Jemanden verführen heißt, ihn zu Unglaube und Sünde zu verleiten. Ich möchte nochmal das Bild vom Sonntag aufgreifen. Wir haben gehört von der Gemeinde als Bau, von der Gemeinde als Haus, und jedes Gemeindemitglied ist ein Stein in der Mauer. Die Verführungen sind nun der Versuch, diesem Bau Schaden hinzuzufügen. Der Stein im Bau soll herausgerissen werden. Der Gläubige soll in Sünde verfallen, in Unglaube. Jesus sagt, Verführungen sind immer da. Deshalb ist es eine Sache der Kraftverhältnisse. Was ist stärker? Beziehungsweise der Überlegenheit. Hält die Mauer zusammen oder gibt sie nach? Es ist nicht die Frage, ob Verführungen auftreten oder nicht, sondern halten die Steine den Verführungen stand? Welche Bindungen sind stärker? Um so einen Stein aus der Mauer herauszuziehen, da brauchen wir Kraft. Da muss Kraft angewendet werden. Und wenn es gelingt, einen Stein herauszuziehen, dann ist ein Schaden da. Und wenn wir uns das ganz praktisch vorstellen, meistens wird nicht nur ein Stein herausgezogen, sondern da werden die anderen außenrum mit beschädigt oder mitgerissen. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Der Einzige, der von einer Verführung einen Nutzen hat, von diesem Schaden am Bau, ist der Teufel. Ich möchte uns Offenbarung 12, Vers 9 lesen. Offenbarung 12, Vers 9. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Also da haben wir es, ja. Der Teufel, der Satan, er verführt die ganze Welt. Also der Ursprung dieser Verführung kommt immer vom Teufel. Nun ist die Frage, wie werden wir verführt? Und es ist selten offensichtlich. Es ist eher unterschwellig. Ein schleichender Prozess, eine Arbeit über eine längere Zeit, und zwar eine Arbeit an unseren Gedanken. Dabei geht der Teufel arglistig vor, wie wir es von der Schlange im Garten Eden gesehen haben. Ich möchte uns da 2. Korinther 11, den dritten Vers lesen. 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Sinne verwirrt und von der Geradlinigkeit gegenüber Christus abgewandt werden. Die neue Genfer sagt, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Da sehen wir genau diesen Punkt. Das ist eine Arbeit an unseren Gedanken. Es ist ein Einfluss, der auf uns einwirkt, und das Ziel ist, die Reinheit und Aufrichtigkeit unserer Beziehung zu manipulieren, zu schädigen, abzubrechen. Also diesen Stein, diesen lebendigen Stein aus der Mauer herauszuziehen. Deshalb ist eine besondere Aufmerksamkeit von unserer Seite erforderlich. Denn die Verführungen sind vielfältig. Da das Ziel der Verführung immer ist, uns zu Unglaube und zur Sünde zu verleiten, habe ich ein paar Punkte zusammengefasst. Und zwar erstens die Verführung durch Verharmlosung von Sünde. Es ist wieder die Schlange an dieser Stelle, die ich zitieren möchte. In 1. Mose 3, Vers 4 sagt sie, ihr werdet ganz sicher nicht sterben. Das ist das Verbot Gottes. Das ist die Verheißung. Wenn ihr davon nehmt, werdet ihr sterben. Und der Teufel kommt und sagt, nee, ist nicht so schlimm. Wird schon nicht so passieren. Wenn du sündigst, die kleine Lüge, das bisschen Eifersucht, ist nicht so schlimm. Gott wird das schon nicht bestrafen. Und wir sind Teil unserer Gesellschaft. Dieses Denken ist weit verbreitet. Und der Lebensstil unserer Mitmenschen, der beeinflusst uns. Nicht aktiv, aber meistens unterschwellig. Sie geben uns oft zu verstehen, dass wir anders sind, dass wir gegen den Strom schwimmen. Und es erfordert Mut und es erfordert Kraft, dem Stand zu halten. Die Toleranz steht heute über allem. Alles ist erlaubt. Es gibt keine Sünde mehr. Und ich möchte nun einen Abschnitt aus Jeremia 6 lesen, der uns zeigt, dass diese Denkweise nicht nur auf Seite der Ungläubigen vorhanden ist. Jeremia 6, die Verse 13 bis 17. Sie suchen alle Gewinn, klein und groß. Und beide, Propheten und Priester, gehen alle mit Lügen um. Und trösten mein Volk in seinem Unglück, indem sie es verharmlosen und sagen, Friede, Friede. Und es ist doch kein Friede. Was für eine Schande, dass sie solche Gräuel treiben. Aber sie schämen sich keineswegs und kennen keine Scham. Darum werden sie mit allen anderen fallen. Und wenn ich sie heimsuchen werde, sollen sie stürzen, sagt der Herr. So sagt der Herr, tretet auf die Wege und schaut und fragt nach den früheren Wegen, welches der gute Weg sei, und geht ihn, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Ich habe Wächter über dich gesetzt, achtet auf den Schall der Posaune, aber sie sagen, wir wollen nicht darauf achten. Jeremia warnt das Volk in Jerusalem vor der kommenden Gefahr. Gott hat ihm den Verlauf der Zukunft gezeigt. Die Feinde kommen aus dem Norden, heißt es im Anfang des Kapitels. In Vers 11 heißt es, alle werden gefangen genommen. Ihre Häuser sollen den Fremden zufallen, mitsamt den Äckern. Sie werden enteignet. Und die Aufgabe Jeremias ist es jetzt, diese Prophezeiung über das kommende Gericht weiterzugeben. Es ist das gerechte Gericht, entsprechend der Taten. Und gleichzeitig ist es mit der Aufforderung zur Umkehr verbunden. Die Güte Gottes geht hier durch. Das lesen wir in ein paar Versen davor, dass Gott sagt, geh nochmal durch die Nachlese, sag ihnen nochmal, sie sollen umkehren. Und die Verse 13 bis 15 zeigen einfach diesen Ist-Zustand. Das gesamte Volk ist auf dem falschen Weg. Jeder sucht seinen Vorteil. Und wir haben gelesen, Priester und Propheten gehen alle mit Lügen um. Und Vers 7 will ich uns noch lesen, denn genau wie ein Brunnen sein Wasser sprudeln lässt, so lässt sie ihre Bosheit sprudeln. Ist von der Stadt gesprochen, ja. Die Stadt lässt ihre Bosheit sprudeln. Von Frevel und Gewalt hört man und ihr Morden und Schlagen treibt sie täglich vor mir. Ja, das lesen und gleichzeitig lesen, wie die Propheten und Priester sagen, Friede, Friede, ist alles in Ordnung. Sie verharmlosen die Sünde, beschwichtigen das Volk, anstatt Stellung zu nehmen gegen die vorhandene Sünde. Keine Rüge, keine Warnung vor dem kommenden Gericht. Sondern sie ermutigen die Menschen eher noch. Macht weiter so. Alles gut. In Malachi 2, Vers 17, da heißt es, ihr ermüdet den Herrn durch eure Reden. Inwiefern ermüden wir ihn? Indem er sagt, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und über die freut er sich. Oder wo ist denn der Gott, der straft? Wir haben heute um uns herum viele Glaubensrichtungen, die die Sünde verharmlosen. Ist schon alles in Ordnung. Gott liebt alle Menschen. Mach dir keine Sorgen wegen dem schlechten Gewissen. Dabei ist es so verhängnisvoll. Sie sollten darauf hinweisen und gehen ihrer Aufgabe nicht nach. Sie sagen Friede, Friede, und es ist doch kein Friede, weil sie den Menschen gar keinen Frieden geben können, dass sie das Grundproblem der Sünde nicht ansprechen. In Jesaja 48, Vers 22 heißt es, aber die Gottlosen, sagt der Herr, haben keinen Frieden. Und in Jesaja 59, Vers 8, sie kennen den Weg des Friedens nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Sie machen ihre Pfade krumm. Wer darauf geht, hat niemals Frieden. Wo Sünde ist, ist Unfrieden. Und deshalb ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Sünde nicht verharmlosen und wir uns dazu nicht verführen lassen. Als zweiten Punkt möchte ich die Verführung durch Ermutigung zum weltlichen Leben nennen. Und ich musste da an den reichen Jüngling denken. Matthäus 19, da ist ja von ihm geschrieben, das ist jetzt zu lang, um das alles zu lesen. Ich möchte uns die Verse 21 und 22 lesen. Matthäus 19, Vers 21 und 22. Jesus sagte zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Als der junge Mann diese Antwort hörte, ging er betrübt weg, denn er war sehr reich. Er hatte viel vorzuweisen und doch hat Jesus diesen letzten Haken erkannt. Das Geld, der Besitz, Reichtum, Luxus halten ihn von der Nachfolge ab. Und genauso können diese Dinge uns verführen, dass wir unsere Herzen daran hängen. Unsere Herzen werden gebunden und dabei ist das Ziel, wie es in Matthäus 22, Vers 37 heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Da ist das ganze Herz drin, da ist kein Platz mehr. Kein Platz mehr für Streben nach Reichtum, für Geld, Besitz. Und als dritten Punkt der Verführung ist die Verführung durch falsche Lehren. Ich habe das ja schon mit der Verharmlosung der Sünde gesagt, dass es einige Glaubensrichtungen gibt. Aber wir wollen dann noch Matthäus 16 lesen, die Verse 5 bis 12. Und als seine Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mit sich zu nehmen. Jesus aber sagte zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da überlegten sie bei sich selbst, das wird es sein, weil wir kein Brot mit uns genommen haben. Als das Jesus merkte, sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was überlegt ihr bei euch, weil ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufhobt? Und auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe ihr da aufhobt? Wie versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch sprach, als ich sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also die Warnung vor falschen Lehren. Und es betrifft links und rechts in beide Richtungen. Die Pharisäer haben das Gesetz bis ins kleinste Detail umgesetzt. Aber ihr Gehorsam war nur äußerlich, dafür radikal. Sie haben nicht Gott gedient, sondern ihr Gottesdienst war nur für sich selbst und zur eigenen Ehre. Sie hatten die falschen Motive. Und sie haben ein hartes Urteil von Jesus empfangen. In Matthäus 23, Vers 13 heißt es, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Sie sind auf dem falschen Weg. Durch ihre zusätzlichen Auflagen und die Härte versperren sie denen den Weg zum Himmel, die danach streben. Und diese Gefahr ist auch heute, wenn man den Weg noch schmäler macht, als er ist. Auf der anderen Seite die Sadduzäer, vor denen Jesus warnt. Die Sadduzäer haben sich durch Rationalismus ausgezeichnet. Sie haben ein System von Zweifel und Leugnungen aufgebaut. Sie bestritten einen Teil der Wahrheit, wie zum Beispiel die Existenz der Engel und der Geister oder auch die Auferstehung. Diese Skepsis kämpft gegen den Glauben. Die Zweifel werden sich wie Sauerteig im Mehl ausbreiten, wenn man sie duldet. Und diese Gefahr besteht heute genauso. Ein Teil der Bibel gilt nicht mehr, sagen viele. Die liberale Theologie, die Bibel ist überholt, veraltet. Es ist nicht mehr möglich, das umzusetzen, was darin steht. Sündenfreies Leben nicht möglich. Ein Wesen entsprechend der Bergpredigt, unerreichbar. Das war früher alles möglich, zur Apostelzeit, aber was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Aber der Glaube ist keine mathematische Rechnung. Und Paulus warnt Timotheus vor der Gottlosigkeit der letzten Tage. In 2. Timotheus 3, Vers 5, da schreibt er, sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Also beide geben sich als fromm aus. Und beide sind vom Weg abgewichen. Die einen zur Linken, die anderen zur Rechten. Sie verleugnen seine Kraft. Und in Lukas 17 haben wir noch die Verse 3 und 4 gelesen. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigen würde und 7-mal am Tag zu dir käme und sagte, es reut mich, dann sollst du ihm vergeben. Anhand der Anführungszeichen, die hier gesetzt sind, sehen wir, dass das Jesus in einem Zug gesagt hat. Die Verse 1 bis 4 gehören zusammen. Und ich habe lange den Zusammenhang nicht gesehen. Die Verführung zum einen, die Vergebungsbereitschaft zum anderen. Und erst als ich einen Vers aus 3. Mose 19 gefunden habe, 3. Mose 19, Vers 17, habe ich verstanden, was die Verführung ist. 3. Mose 19, Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. In einer anderen Übersetzung heißt es, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Unsere mangelnde Bereitschaft zur Vergebung kann uns zur Sünde verleiten, zur Sünde verführen, indem sich Hass bildet. Es ist eine bittere Wurzel, die entsteht und es fängt an, in uns zu brodeln, zu arbeiten. Und es führt irgendwann dahin, dass wir schlecht über den Nächsten denken, schlecht über ihn reden. Und deshalb warnt Gott hier, wenn mein Nächster gegen mich sündigt, soll ich es ihm gegenüber ansprechen, in Liebe und Sanftmut und vergeben. Wie auch wir unseren Schuldigern vergeben, wir brauchen alle Vergebung. Und als Petrus gefragt hat, ja, wie oft soll ich vergeben? Reicht es, wenn es 7-mal am Tag ist? Hat Jesus gesagt, 70-mal 7-mal, unendlich viel. Es gibt keine Zahl, woran wir das festmachen sollen, sondern wir sollen ein vergebendes Herz haben. Die Verantwortung, da sagt Jesus, weh dem. Dann spricht er eine klare Warnung aus. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Eine sehr klare Warnung. Der Verführer wird seine gerechte Strafe bekommen. Und dann heißt es, die Kleinen, wer wird verführt? Die Kleinen sind alle Kinder Gottes. Es sind natürlich die jungen Gläubigen eher betroffen oder leichter vielleicht zu verführen, weil sie noch nicht im Glauben gefestigt sind. Aber der Feind versucht es bei uns allen. Darum, wer meint, dass er steht, der sehe zu, dass er nicht fällt, schreibt Paulus. Und so können wir als Fazit sagen, Jesus warnt seine Jünger sehr eindrücklich vor Verführungen. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hütet euch, sagt Jesus. Lasst uns aufmerksam sein. Aber wir wollen uns nicht entmutigen lassen. Denn Jesus ist auf unserer Seite. Die Verführungen sind da von außen und von innen haben wir Jesus. Römer 8, Vers 37 heißt es, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jesus hat die Sünde und den Tod überwunden. Mit ihm können wir den Verführungen auch widerstehen und den Teufel überwinden. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene, die falschen Geister in den falschen Propheten, überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Gott ist größer, Gott ist stärker und deshalb haben wir den Sieg auf unserer Seite. Gott segne uns. Amen.